Herzlich willkommen in der Lösekirche München. Sie haben eine Gottesdienstaufnahme vom 1. Februar 2009. Das Thema der Predigt lautet Die Bibel. Kein Buch mit 7 Siegeln. Es spricht Pastor Friedmann Burkhardt.
Am vergangenen Sonntag ging unsere Bibelwoche zu Ende und Pastor Andreas Schäfer hat uns erzählt, dass er in München drin war und vor allem, weil das Wetter auch vielleicht nicht so ideal war, die Pinakotheken angeguckt hat. Er hat auch gesagt, er war da auf der Suche nach irgendwelchen Ideen, wie er seine Predigten illustrieren kann. Und vielleicht ist er da in Bildern stehen geblieben, hat sie betrachtet, vor allem eben die biblischen Bilder, die dann eben ihm irgendwelche Inspiration gaben. So ist er vielleicht dann auch einem Bild stehen geblieben, hat so die heilige Familie gezeigt, so auf der Flucht, ein ganz dramatisches Bild. Und neben stand ein anderer, hat auch das Bild angeguckt. Der sagt dann zu ihm, vielleicht hat Andreas Schäfer was aufgeschrieben, sagt der andere zu ihm, verstehen Sie das? Ja, natürlich, das steht's doch, ist die heilige Familie auf der Flucht. Beide gucken das Bild weiter still an. Auf einmal sagt der andere, also ich verstehe die Bibel nicht. Keine Ahnung, sagt mir eigentlich nichts, wissen Sie. Jetzt waren die doch arm. Sie haben nicht mal ein Hotel sich leisten können. Die Frau hat das Kind in einem Stall geboren. Aber Geld, das sie sich von Rubens malen lassen, das haben sie gehabt. Ihr glaubt gar nicht, wie viele Witze es über die Bibel gibt. Es ist unglaublich. Und allein die Tatsache zeigt mir, dass die Bibel ein ganz besonderes Buch ist. Also es war natürlich nichts mit dem Andreas Schäfer. Oder Burkhardt sind wieder die Gedanken durchgegangen. Aber wenn ihr mal die Witze durchguckt, müsst mal googeln, was da alles raufkommt über die Bibel. Ich glaube, es gibt kaum ein Thema, wo es so viele Witze gibt. Allein an dieser Tatsache sehen wir, dass die Bibel ein ganz besonderes Buch ist. 2-3 Mal im Jahr erlebe ich, dass die Bibel ein besonderes Buch ist, wenn ich mein Arbeitszimmer aufräume. Also so 2-3 Mal, ich räume es öfters auf, aber 2-3 Mal im Jahr wird wirklich Otterfing in Röhrmoos, mein Studierzimmer, mache ich wirklich die ganzen Tische blank, dass man auf die Tischflächen sieht und dass nichts mehr da ist. Da wird wirklich alles in die Regale gestellt. Und wenn ich da mal dabei bin, dann will ich dann auch richtig machen und dann mache ich so lang, bis wirklich alles ordentlich ist und sauber ist. Nur ein Buch bleibt übrig. Und das ist diese Bibel. Für diese Bibel gibt es keinen Platz in einem Regal. Ich habe auch keinen Platz für diese Bibel vorgesehen. Daran wird mir deutlich, diese Bibel, meine Bibel, ist etwas Besonderes. Wenn ich so über die Bedeutung der Bibel nachdenke, wenn wir darüber reden, auch gerade mit Leuten, die so vielleicht sich irgendwie mit der Gemeinde ein klein wenig angefreundet haben, dann wird dann doch manchmal deutlich, der Glaube ist schon plausibel. Natürlich, das sagt einem der gesunde Menschenverstand, dass wir einen Glauben brauchen. Auch die Gemeinde, die Gemeinschaft, es macht Sinn. Aber warum man diesem Buch so eine Priorität gibt, das ist oft ein Problem, das nachzuvollziehen. Die Bibel ist für viele ein Buch mit 7 Siegeln. Vielleicht geht es dir ähnlich. Gott, Glaube, Gemeinschaft, das ist schon irgendwo klar. Das macht auch Sinn. Irgendwo sind wir damit einverstanden. Deswegen bist du heute Morgen auch hier. Auch für die Kinder ist es vielleicht gut. Vielleicht ist es so eine Mischung aus Pflicht, Gehorsam, Tradition, weil dein Ehepartner das wollte oder weil die Eltern das wollten, dass du heute hier bist oder dass du doch die Bibel ernst nimmst. Und doch bleibt dir diese Bibel ein klein wenig fremd. Warum? Es gibt schnurlose Telefone. Es gibt ja unterschiedliche Telefonprinzipien. Ich bin da immer etwas auf Kriegsfuß mit diesen Geräten. Zum Glück werden die Kinder größer und können es mir erklären. Aber es gibt so schnurlose Telefone und die funktionieren so, dass es verschiedene Kanäle gibt. Und wenn du denn, ist manchmal so, auch wenn man irgendwo untergebracht ist in einem Hotel oder in einem Gästehaus oder so, wenn man nicht den richtigen Kanal erwischt, dann rauscht es halt in der Leitung. An dem Moment, wo du den rechten Kanal hast, dann ist es klar und du kannst kommunizieren. Wenn dir vieles an Gott oder dem Glauben und solchen Dingen irgendwo fremd geblieben ist, es kann sein, dass du auf dem falschen Kanal suchst. Und die Bibel ist der Kanal Nummer 1, um Gott zu verstehen, um Gott zu hören. Unzählige Menschen haben das erfahren. Ein Mensch der Bibel sagt einmal über ihre Bedeutung und bekennt das dankbar Gott. Gott, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Das Thema heute, die Bibel, ein Buch mit 7 Siegeln oder die Bibel, kein Buch mit 7 Siegeln. Es geht mir darum zu erklären, wie du die Bibel als eine Lebenshilfe erfahren kannst. Dazu so ein erster Gedankenkreis. Begreife die Bibel als Gottes Weg Nummer 1, um mit dir zu reden. Begreife die Bibel als Weg Nummer 1, um mit Gott zu kommunizieren. Der Apostel Paulus sagt über die Bibel, alle Schrift, also die ganze Bibel, von Gott eingegeben, ist nütze zur Lehre, zur Zurechtweisung, zur Besserung, zur Erziehung, in der Gerechtigkeit, dass der Mensch Gottes vollkommen sei, zu jedem guten Werk in der Lage. Kurzum, Gottes wichtigster Weg, um uns zu Menschen zu machen, die in seinem Geist unterwegs sind, ist die Bibel. Paulus sagt, die Worte der Bibel sind von Gott eingegeben. Der Ausdruck eingegeben, wenn wir das verstehen, zu verstehen suchen, bedeutet wörtlich Gott gehaucht. Es bedeutet, es gibt kein anderes Buch, in dem du Gott so klar und deutlich hörst wie in der Bibel. Vielleicht denkst du jetzt, ich habe ja mal versucht, die Bibel zu lesen, aber sie ist ein so ungewöhnliches Buch. Da hast du vollkommen recht. Die Bibel ist ein absolut komisches Buch, wenn man es mal so nimmt. Ein ungewöhnliches Buch. Wie viele Bücher hast du, die einen Ledereinband haben? Manche haben so schöne Ledereinbände. Ich habe so einen selbstgemachten Plastikeinband, wo man da so die am Rand so geflochten hat. Aber irgendwie macht das Buch haltbarer. Aber wie viele Bücher hast du zu Hause, die so eingebunden sind? Vielleicht manche Frauen noch das Kochbuch und so, da gibt es ja auch manchmal solche Hüllen. Das zeigt schon, das ist ein besonderes Buch. Oder kürzlich waren wir im Hauskreis und ich hatte meine Bibel vergessen. Hat mir die Birgit Hofheinz eine Bibel von ihr gegeben und da waren in der Bibel ganz viele Dinge unterstrichen, sorgsam mit unterschiedlichen Farben. Ja, wie viele Bücher hast du zu Hause, wo du wirklich mitgearbeitet hast? Dieses Buch, wie ich es vielleicht 5, 6 Bücher habe vom Studium, wo wirklich durchgerackert worden sind. Oder welches andere Buch, das du kennst, hat vor jedem Satz eine Zahl? Ja, muss man sich mal vorstellen. Vor jedem Satz ist da eine Zahl. Und dann sind natürlich viele fremde Gebräuche, fremde Namen, fremde Orte drin. Wenn wir manchmal Lesungen machen, merken wir es, da stolpern wir, können es manchmal kaum aussprechen. Also es ist manchmal wirklich ein Buch mit 7 Siegeln. Wie knack ich diese Siegel? 3 Ratschläge, ganz einfache. Viele fragen, welche Bibel soll ich lesen? Ich rate dir zu einer Stand-up-Bibel zu Hause. Bin jetzt ganz frei, da denken andere Leute ganz anders, aber jetzt stehe ich hier und sage einfach das, was ich denke. Also Luther 84 oder die Einheitsübersetzung, das würde ich dir raten als eine Stand-up-Übersetzung. Das ist auch eine Übersetzung. Aber dann würde ich dir noch raten, also das ist eine Einheitsübersetzung und eine moderne Luther-Übersetzung. Und dann würde ich dir aber noch raten, dass du eine moderne Übertragung dir zulegst. Eine moderne Übertragung. Und dann noch eine Studienbibel. Wenn du sagst, es kostet einen Haufen Geld, dann möchte ich euch sagen, wer sich es nicht leisten kann, kommt zu mir, wir kriegen das hin. Aber ich finde, bei jedem sollte zu Hause diese kleine Christian Library stehen. Ja, so eine Standardbibel und dann eine moderne Übertragung und eine Erklärungsbibel. Dann bist du ausgerüstet. Und die Übertragung und die Erklärungsbibel, die sollten vielleicht einen Platz im Regal haben, aber deine Standardbibel, die sollte im Blickfeld sein. Bei uns liegt sie auf dem Bank im Esszimmer, hat auch keinen richtigen Platz. Manchmal habe ich schon gedacht, eigentlich müsste man sie richtig aufräumen, aber dann irgendwann ist mir klar geworden, es ist genau der richtige Platz. Da, wo sie im Weg ist, da, wo sie uns ab und zu geniert, da, wo sie auffällt, wenn wir ab und zu mal keine Andacht gemacht haben, da gehört die Bibel hin. Zweitens, vielleicht ist eine Frage, wo in der Bibel soll ich mit dem Lesen anfangen? Soll ich beim ersten Buch Mose beginnen und dann bis zum Ende weiterlesen? Manche machen das, aber ich glaube, dass es nicht so ideal ist, vor allem dann, wenn du dir vielleicht vorgenommen hast, erstmal so richtig in der Bibel zu lesen. Ich rate davon ab, vielleicht nimmst du eine Anleitung. Ich habe draußen welche hingelegt, wer das sich vielleicht vornimmt. Ich möchte einfach mal versuchen, anzufangen, in der Bibel zu lesen. Es ist 50 Tage mit Matthäus, ein Bibellesebuch, da ist eine kleine Erklärung drin. Nehmt es euch mit, versucht es einfach mal aus oder geht in die Bücherstube. Da gibt es viele Andachtsbücher, wo für jeden Tag etwas vorgesehen ist. Drittens ist vielleicht auch deine Frage, wie soll ich lesen? Ich möchte dir raten, lese täglich. Wir haben deswegen auf unserer Homepage, auf der ersten, auf der Startseite, einen Bibeltext für jeden Tag. Ich sagen möchte, das ist die Notration. Und wenn dein Schreibtisch im Büro noch so voll ist, dann geh wenigstens einmal am Tag auf unsere Homepage, klick das Ding an und halt eine Minute inne. Und es kann ja sein, dass von 10 Mal, wo du auf die Homepage gehst, einmal plötzlich dieser Text zu dir spricht und du merkst, jawohl, da redet Gott zu mir. Und du einfach einen Impuls bekommst, der dir weiterhilft. Aber dafür wäre das Ganze schon gut. Oder versuch 5 Minuten oder 10 Minuten oder eine Viertelstunde in der Bibel zu lesen. Mach es täglich. Manche sagen, Glaube, Gemeinde ist okay, aber die Bibel ist für mich ein Buch mit 7 Siegeln. Hast du schon einmal wirklich versucht, in der Bibel zu lesen? Systematisch auch dran zu bleiben? Wenn du dies nicht täglich einübst, dann vernachlässigst du den Weg Nummer 1, auf dem Gott mit dir reden möchte. Das ist wie, wenn du den Telefonhörer aus der Gabel nimmst und daneben legst. Gott möchte mit dir telefonieren. Gott möchte mit dir reden. Aber du hast ausgehängt und er kann dich nicht erreichen. Du kannst einiges tun, dass die Bibel für dich bald kein Buch mehr ist mit 7 Siegeln. Die Bibel, egal was du tust, die Bibel ist und bleibt der Weg Nummer 1, auf dem Gott zu dir redet. Vielleicht fragst du, ist es nicht gefährlich, sich einer Sache so extrem dann zuzuwenden, sich von was so abhängig zu machen? Dazu ein zweiter Gedankenkreis. Habe den Mut, Mensch eines Buches zu sein. Habe den Mut, Mensch eines Buches zu sein. Ein Schlagwort bei uns ist ja Multitasking. Ich habe hier eine Person in der Gemeinde, sie ist jetzt glaube ich nicht da, aber mit der mache ich besondere Witze über dieses Wort. Die Frage ist ja immer, was kommt unterm Strich raus, wenn zusammengezählt wird. Und es sollte einem auch zu denken geben, dass manche Multitasking mit Verzetteln übersetzen. Okay, es gibt eine griechische Fabel, die erzählt, es war ein Fuchs und ein Igel. Der Fuchs, der war bekannt für seine Schläue. Er war stolz, dass er 100.000 Strategien hatte, wie er immer und immer wieder Gewinner wird und nie Verlierer bleibt. So schlich er auch eines Tages wieder um die Höhle eines Igels und hat sich einen Plan zurechtgelegt und wusste ganz genau, wie er jetzt dieses Mal den Igel bekommt. Sich schon vorgestellt, wie er am Tisch sitzt mit Messer und Gabel und den Igel verspeist. Verglichen mit dem Igel war der Fuchs, schönes Fell, gute Erscheinung. Der Igel war wenig attraktiv, das war eine Mischung zwischen Gürteltier und Stachelschwein. Während der Fuchs eben wieder einmal so auf der Lauer lag, lief ihm der Igel über den Weg. Jetzt habe ich dich, denkt er. Dieses Mal bist du dran. Der Igel denkt, ach, schon wieder. Schon wieder das alte Spiel, der lernt auch nie. Der Fuchs kommt, der Igel igelt sich ein. Der Fuchs guckt und zieht Leine. Und kaum ist er um den nächsten Baum, hat er schon wieder 100.000 Pläne im Kopf, wie er den Igel das nächste Mal kriegt. Trotz der vermeintlichen Schläue blieb der Igel immer der Verlierer. Und der Philosoph Isaiah Berlin teilt nach dieser Fabel die Menschen in Fuchstypen und in Igeltypen ein. Fuchstypen sind solche, die immer auf vielen Ebenen aktiv sind. Sie verfolgen viele Ziele gleichzeitig, aber sie schaffen es nicht, ihre Gedanken auch nur ein klein wenig zu bündeln. Deshalb werden sie auch nie fertig und irgendwie funktioniert es einfach nicht richtig in ihrem Leben. Igeltypen systematisieren und vereinfachen komplexe Zusammenhänge auf eine zentrale Einsicht, von der aus sie alle steuern und machen. Egal wie kompliziert eine Aufgabe ist. Und Isaiah Berlin, dieser Philosoph, kommt zum Ergebnis, dieses Igelprinzip unterscheidet die, die wirklich etwas bewegen, von denen, die sich zwar 100.000 Gedanken machen, aber unterm Strich, wenn man zusammenzählt, nicht viel rauskommt. Alle großen Denker, sagt er, alle Leute, die etwas bewegt haben, hatten die Fähigkeit, die komplexen Zusammenhänge ihrer Zeit auf einen einzigen Generalnenner zu reduzieren. Albert Einstein, Relativität, Sigmund Freud, das Unbewusste, was weiß ich, Adam Smith, seine Wirtschaftstheorie. Jesus war ein Igeltyp. Sein Markenzeichen ist, dass er die ganze Bibel auf einen Generalnenner bringt. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzem Gemüt, mit aller deiner Kraft. Das ist das Wichtigste. Und das andere ist dem gleich. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. In dem sind die Propheten und ist das Gesetz zusammengefasst. Jesus war ein Mensch, der alles, was ihn bewegte, was ihm begegnete, sein Leben, der Alltag, die Welt in ihrer ganzen Komplexität von Gottes Wort her zu verstehen suchte. Im Blick auf die Bibel war er ein Querdenker. Er stellt für seine Mitmenschen ganz abenteuerliche Zusammenhänge dar. Die Leute, die sind manchmal fassungslos. Es war unglaublich anstrengend, mit Jesus eine Bibelarbeit zu machen. Jesus liest die Bibel kritisch. Für ihn ist nicht alles, was in der Bibel steht, gleichgültig. Er sagt, der Sabbat ist um des Menschen willen da und nicht der Mensch um den Sabbat. Und er reduziert die Fülle der biblischen Gebote, die Gottes Willen zeigen, auf einen einzigen Satz. Alles nun, was ihr wollt, dass euch die Leute tun, das tut ihnen auch. Das ist die ganze Bibel, das Gesetz und die Propheten, das sagt Jesus. Auch der Apostel Paulus ist so ein Igeltyp. Es ist faszinierend, wenn man die Paulusbriefe liest, wie diese Sätze durchwoben sind von biblischen Zitaten. Ja, von Zitaten des Alten Testamentes. Paulus war auch Mensch eines Buches. Er konnte gar nicht anders denken als in Kategorien biblischen Glaubens. Angenommen, du heißt Meier. Denken wir mal alle, wir heißen Meier und wohnen irgendwo und es ist dein Nachbar und der sagt, also dein Nachbar sagt zum anderen Nachbar über dich, also der Meier ist ja ganz okay, hat nur eine Meise. Immer fängt er mit der Bibel an. Einmal ist es die Bibelwoche, dann ist es die Bibelstunde und er will mich immer wieder einladen und wenn irgendwas ist, immer wieder kommt er mit seiner Bibel. Sollte jemand das über dich sagen, dann bist du auf dem besten Weg, ein Christ zu sein, ein Christ zu werden. Dann bist du auf dem besten Weg, Mensch eines Buches zu sein. Ja, viele Christen, Leute, die irgendwie an den Glauben angedockt haben, die erleben den Glauben trotzdem irgendwie farblos, flach. Gerade dort, wo er ihnen Hilfe geben sollte, wo sie ahnen, da müsste eigentlich ein Potenzial im Glauben sein. Genau an der Stelle kommen sie nicht weiter. Und es führt dann in Frustrationen, viele Christen erleben den Glauben flach. Ihr Gebet, wie auch ihre Gespräche mit Mitchristen oder Andersdenkenden, wenn sie in ihrer Firma oder in der Nachbarschaft plötzlich mit einer schwierigen Situation konfrontiert werden, dann fehlen ihnen die Worte. Wenn du als Hauskreisleiter oder Kindergottesdienstmitarbeiter, als Laienprediger oder an anderer Stelle nur eine begrenzte Bibelkenntnis besitzt und wenn die Leute in deiner Gruppe noch weniger über die Bibel Bescheid wissen, dann fehlt dir ja die erste und die wichtigste Voraussetzung für eine gelungene christliche Kommunikation. Das ist das größte Problem, dass wir oft viel in Büchern schlaue Sachen über die Bibel lesen, aber zu wenig in der Bibel selber lesen. Und darum habt den Mut, Mensch eines Buches zu werden. Homo unius libri, Mensch eines Buches, das ist eine Sache. Aber wie verstehe ich, was Gott von mir will? Dazu ein dritter, letzter Punkt. Tu einfach, was die Bibel sagt. Vor einem Jahr ungefähr haben wir einen anderen Bus gekauft, ein anderes Auto. Im Handschuhfach war die Gebrauchsanleitung. Und es mich nervt das unglaublich, wenn ich was neu habe und muss mich dann in solche Sachen reinbegeben. Oder jetzt mit diesem Vista-Programm oder so. Es ist einfach manchmal so etwas, wo man doch nochmal ins Handbuch reingucken muss. Aber ich merke halt, wenn ich mich nach dem Handbuch verhalte, dann hat das Ganze eine größere Lebensdauer. Dann schützt es vor unsachgemäßer Behandlung, dann ist es einfach besser. Und genau dazu verhilft dir die Bibel. Die Bibel ist ein Lebenshandbuch. Es ist mein Benutzerhandbuch. Gott zeigt dir durch die Bibel, wie du recht und wie du sinnvoll leben kannst. Und Menschen, die das erfahren haben, die bekennen das dankbar und sagen, Gott, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Da kommt einer und sagt, Friedemann, gib mir einen Rat. Ich habe einfach Schwierigkeiten mit meiner stillen Zeit. Meinst du, wir müssten miteinander beten, dass ich morgens einfach aufstehe und nicht liegen bleibe und stille Zeit mache und in der Bibel lesen? Betest du dafür? Betest du dafür, dass du stille Zeit machst? Sage ich, nein, ich bete nicht darum. Ich stehe einfach auf. Und wenn ich nicht aufstehen würde und das nicht mache, dann bete ich nicht, sondern dann muss ich mir sagen, Friedemann, steh auf. Die Bibel ist sehr klar, dass Zeiten der Stille und Andacht wichtig sind. Da brauchen wir doch nicht drum zu beten. Oder sagt einer, ich tue mir echt schwer, sonntags in den Gottesdienst zu gehen. Obwohl ich genau weiß, es tut mir gut. Und so ungeschickt ist es gar nicht, was der Burkhard sagt. Aber ich tue mir einfach schwer. Betest du, dass du sonntags in die Kirche gehst? Nein, das tue ich nicht. Ja, okay, jetzt könnt ihr sagen, ich muss sowieso hierher. Aber zum Beispiel im Urlaub. Ja, da könnte ich auch sagen, jetzt bleibe ich in der Falle liegen. Aber ich habe einfach ein Prinzip, ich gehe sonntags in die Kirche. Sonntags gehe ich in die Kirche, ob Urlaub oder was sonst auch ist. Ich bete auch nicht, ob ich einen angemessenen Monatsbeitrag gebe. Ja, ich bete nicht, ob ich die Gemeinde unterstütze. Und einfach zwar deswegen, weil Gottes Wort da sehr deutlich ist. können Sie es hier schwarz auf weiß lesen. Da brauchen wir noch nicht drüber zu beten. In dem Zusammenhang möchte ich auf zwei Arten hinweisen, wie du die Bibel lesen kannst. Die erste Weise versucht, den Status quo, so wie du momentan lebst, durch die Bibel zu rechtfertigen. Das führt manchmal zu ganz abstrusen Blüten. Da können Leute in den unglaublichsten, verkehrtesten Situationen leben. Und sie finden natürlich, die Bibel ist ein besonderes Buch, sie finden irgendeinen Satz, der ein Sprungbrett gibt, auch diese Sünde irgendwie zu rechtfertigen. Ich kenne Christen, die haben Theorien, was eine Gemeinde ist. Gemeinde, sagen sie. Leib Christi. Die können sich jahrelang in dieses Thema hinein vertiefen, was Gemeinde ist. Und merken nicht, dass das, was sie leben, weil ihre Gedanken sind gar nicht so falsch, wenn sie auch vielleicht überspitzt sind, aber sie merken gar nicht, dass das, was sie tun, das totale Gegensatz ist von ihrer Theorie. Die Bibel sagt, sei Täter des Wortes, nicht Hörer allein. Es gibt eine zweite Weise, wie du die Bibel lesen kannst. Du findest in der Bibel ein Programm für dein Leben. Du findest in der Bibel Denk- und Handlungsmuster, die es zu tun gibt. Ja, Jesus ist in die Synagoge in Nazareth gekommen, man hat ihm die Bibel gereicht und er hat aufgeschlagen und gelesen, der Geist des Herrn ist auf mir, dass er mich gesalbt hat, zu verkündigen das Evangelium den Armen. Dann ist doch Jesus nicht hingegangen und hat gesagt, so jetzt müssen wir eine Gebetsgemeinschaft machen, dass wir sehen, wer die Armen sind. Er ist hingegangen und hat sich um die Armen gekümmert. Dann hat Jesus das, was er über das Reich Gottes las, versucht eins zu eins umzusetzen. Glaub mir, in dem Moment, wo du anfängst, nicht mehr so viel zu denken, sondern einfach zu tun, was dir Gott sagt, wird sich dein Leben radikal verändern. Du wirst glücklich werden. Die Bibel ist ein Lebenshandbuch unseres Schöpfers. Es geht ums Tun. Jesus sagt, es werden nicht alle, die zu mir sagen, Herr, Herr, ins Himmelreich kommen, sondern die den Willen tun meines Vaters im Himmel. Und darum, tu einfach, was Gott dir sagt. Eine letzte Frage. Was wirst du tun nach diesem Gottesdienst heute? Wenn der Gottesdienst vorbei ist, nach Hause gehst, was tust du dann? Jesus erzählt einmal ein kleines Gleichnis, erzählt, da hat ein Sämann, und da vergleicht er Gottes Wort mit, ein Sämann ausgestreut und gesät. Und da ist was dazwischen gekommen. Der Samen ist nicht überall günstig ausgefallen. Nicht alles geht auf. Jesus sagt, in dem Augenblick, wo du hier hinausgehst, dann kommt vielleicht ein kleiner Vogel, der dir die Frucht dessen, was dir vielleicht aufgegangen ist, wo du vielleicht gemerkt hast, da sollte ich mein Leben etwas verändern. Da kommt so ein kleiner Vogel und möchte dir diesen Samen wegnehmen. Das ist der Teufel, sagt Jesus. Er will dich ablenken, so dass du, wenn du hier rausgehst, andere Dinge denkst. Das weiß ich zum Beispiel, was gibt's heute Mittag zu essen? Hat die Mama schon wieder Spaghetti gemacht? Oder du denkst drüber nach, über den Blödian, der dir einen Parkplatz weggeschnappt hat oder irgend sowas. Und schon bist du aber ganz anders. Jesus sagt, wer Ohren hat zu hören, der höre. Wenn dir etwas wichtig geworden ist, wenn du dir etwas vorgenommen hast und wenn du möchtest, dass diese Stunde nicht verschwendete Zeit gewesen sein soll, dann unternimm etwas als Konsequenz. Beginne mit einer täglichen stillen Zeit. Oder schließe ich dich einem Hauskreis an? Oder wenn du mehr über das nochmal sprechen möchtest, komm am Mittwochabend 19:30 Uhr, hier haben wir eine besondere Bibelstunde zu diesem Thema. Lass diese Stunde nicht verschwendete Zeit sein. Ich möchte mit uns beten. Barmherziger Gott, Vater im Himmel, danke für dein Wort, das uns Orientierung gibt. Und hab Dank für deinen Sohn Jesus Christus, der uns zeigt, wie wir aus deinem Wort Kapital schöpfen können. Danke, dass du, der Schöpfer der Welt, so mit uns redest und hilf, dass wir hören und offen werden. Herr Jesus, manchmal sind wir oberflächlich. Es gibt so viele Nebensächlichkeiten, die uns ablenken können. Ich möchte dich einfach bitten, dass du uns den Mut gibst, uns zu konzentrieren auf das, was wir im Kopf verstanden haben, dass es das Wichtigste ist. Und dass wir uns nicht vom Lob oder Tadel anderer Menschen abhängig machen oder meinen, dies oder jenes noch haben zu müssen, sondern dass wir uns getrauen, nach deinem Wort zu trachten an erster Stelle. Herr, manche haben sich vorgenommen, regelmäßig in der Bibel zu lesen. Und dann merken sie, wie es ihnen doch schwerfällt. Ich möchte dich einfach bitten, schenk ihnen irgendwie die Kraft, dran zu bleiben. Herr, für manche ist vielleicht die Bibel bisher fremd geblieben. Und sie denken, es wäre gut, wenn ich einen Anfang machen würde. Gib ihnen diesen Mut. Lass sie einfach ausprobieren, einen Anfang mit dir zu machen. Himmlischer Vater, du möchtest mit uns in eine Beziehung treten. Du möchtest uns erfüllen mit deinem Heiligen Geist. Wir wollen uns dir öffnen. Amen.